Ihr hört Kreisab Allee mit der nächsten Show zu Olympia 2024 in Paris. Mit brandheißen Thesen und Analysen so nah dran wie möglich und in Zusammenarbeit mit der Handballwoche. Euer Mann am Mikrofon ist Sascha Staat.
Der nächste Tag ist vorbei, die nächste Sendung steht an von Kreisab Allee. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, auch zu dieser Folge. Und wenn ich aufs Tableau schaue, beziehungsweise auf die Statistik, sehe ich tolle Zahlen aus Sicht der deutschen Mannschaft. 36-29 wurde Slowenien geschlagen. Und wie immer bei mir ist der Chefredakteur der Handballwoche, Olaf Bruchmann. Und ich muss ja ehrlich sein, ich konnte nicht alles sehen, weil hier teilweise Straßen abgesperrt waren aufgrund des Radrennens. Das war ein bisschen ungünstig, aber was ich gesehen habe ist, und das zeigt ja auch die Statistik, es stand 13-13 unentschieden nach 20 Minuten. Ich habe gedacht, ja, wahrscheinlich ein lockeres Spiel, Abwehrarbeit findet nicht so sonderlich viel statt. Und dann hat die deutsche Mannschaft mal ganz kurz den Turbo gezündet. Ein 10-1 Lauf bis zum Ende des ersten Durchgangs, 7 Tore am Stück. Was war in der Phase bitte los?
Ja, salü Sascha. Deutschland hat überraschend auf dem Gaspedal gestanden und wollte unbedingt diesen Gruppensieg und wollte unbedingt auch gegen Slowenien gewinnen. Wir haben ja im Vorfeld auch schon so ein bisschen uns gefragt, wie man da wohl rangeht. Man ist schon für das Viertelfinale qualifiziert. Spart man jetzt Kräfte? Verlässt man vielleicht den Flow, den man damit hat? Deutschland hat eindeutig geantwortet heute und hat wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht gegen Slowenien. Und die Phase, die du beschrieben hast, die war echt überragend. Da ist den Slowenen nicht mehr viel eingefallen in der Deckung. Und wenn man sich die Tore anzieht zwischen der 20. und 28. Minute, dann haben wir da 4 Tore von Heffner, der auf rechts außen eingesetzt wurde und immer wieder freigespielt wurde. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Weil das ja unser Problemthema ist momentan. Jetzt hat sich ja noch ein bisschen was verändert. Wir haben noch nicht darüber gesprochen hier bei Kreisab Allee, nämlich Luka Witzke fällt leider aus. Das ist, wie ich finde, vielleicht sogar noch ein größeres Problem als die Rechtsaußennummer.
Das ist kein Problem, weil ich mittlerweile weiß, dass er geschont wurde in diesem Spiel, um eben kein Risiko einzugehen für das Viertelfinale und für die K.O.-Phase des Turniers. Also der wird am Mittwoch, wenn es dann gegen Frankreich geht, und da reden wir ja sicher gleich auch nochmal drüber, wird Luka Witzke wieder dabei sein.
Das sind erstmal sehr positive Nachrichten. Gut, dass du so nah dran bist. Aber Kai Häfner auf rechts außen, ja, der scheint das jetzt ganz gut zu machen, hat sich ein bisschen so reingearbeitet, kann man glaube ich sagen. Es ist natürlich sehr, sehr ungewohnt für die Spieler, kann ich auch verstehen. Aber zunächst mal haben wir da ja auch Christoph Steinert, der das auch solide gelöst hat. Wir können da keine Quoten erwarten wie von einem Tim Hornke. So realistisch muss man einfach bleiben.
Absolut. Und ich finde Kai sogar noch ein bisschen geschmeidiger. Der ist ein bisschen kleiner als Christoph Steinert. Auf rechtsaußen wirkt das noch ein bisschen harmonischer mit Kai Häfner. Ist auf jeden Fall eine gute Option. Und wir müssen ja eben reagieren, weil wir nur einen rechtsaußen bei Olympia mit hatten und wie gesagt Tim Hornke eben ausfällt und zu Hause in Magdeburg schon wieder an seiner Erholung arbeitet.
Dem wünschen wir alles Gute. Der SC Magdeburg hat übrigens nachverpflichtet mit Isaac Persson, der vorher beim Bergischen HC gespielt hat. Ein junger, sehr talentierter schwedischer Rechtsaußen, aber ja, die haben Doppelprobleme sozusagen. Daniel Pettersson ist ja auch verletzt. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Spiel gegen Slowenien. Was ich da sehr interessant fand, war, dass man nie das Gefühl hatte, dass Slowenien irgendwie das Spiel gewinnen wollte. War das auch dein Eindruck?
Na, die wollten schon gewinnen, aber die deutsche Mannschaft hat sehr, sehr gut verteidigt. Und auch als Julian Köster und Johannes Goller später eine Pause bekommen haben und Sebastian Heimann und Yannick Kohlbacher dann die Arbeit im Mittelblock übernommen haben, war da kein großer Leistungsabfall. Und das ist etwas, das muss man mitnehmen, das ist positiv, nicht nur für das Viertelfinale, sondern auch für die Zukunft dieser Mannschaft, dass eben Goller und Köster auch mal zu ersetzen sind.
Ja, das wird, glaube ich, die absolute Kernaufgabe sein in den nächsten Jahren von Alfred Gislason, da eine zweite Formation, ich will nicht sagen heranzuzüchten, aber die dann auch auf ähnlichem Niveau arbeiten kann. Ich meine, ich halte sehr, sehr viel von Justus Fischer. Ich glaube, dass der in den nächsten Jahren nochmal richtig steil gehen wird, was seine Entwicklung angeht. Vor dem Spiel haben wir übrigens darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe gesagt, die Slowenen haben viele tolle Spieler, aber sie haben keinen richtigen Shooter, dabei bleibt's. Und sie haben nicht so gute Torhüter. 8 Paraden, 18% insgesamt bei Deutschland, 17 Paraden, 37%, Andreas Wolf sogar 42%, dann hinterher 33% bei David Speth im zweiten Durchgang, auch nochmal mehr als in Ordnung, also da kann man gar nichts sagen. Gibt's an dem Spiel eigentlich was auszusetzen, außer dass man halt jetzt gegen Frankreich spielt?
Nein, ich habe nichts auszusetzen, wirklich nicht.
Okay, dann können wir das mehr oder weniger abhaken. Und wir haben ja gerade noch das Spiel der Franzosen gesehen. Ich will nicht zu weit vorausblicken, das machen wir dann noch in einer der nächsten Ausgaben, das ist ja ganz klar. Aber die Franzosen haben sich unfassbar schwer getan. Sie haben mit 2 Toren geführt im 2. Durchgang. Dann hat Ungarn plötzlich das Kommando übernommen und die mussten richtig zittern. Es war kein schöner Handball, die spielen oft keinen so schönen Handball. Aber heute hat man richtig gemerkt, dass da so viel Druck auf dem Kessel ist. Und was man so hört innerhalb der Mannschaft, da gibt es auch irgendwie Streitereien, das ist nicht harmonisch. Und das spürt man auch, wenn man die Mannschaft sieht, weil es keine Mannschaft ist.
Ja, eigentlich hat das ja Frankreich immer ausgezeichnet, dass diese vielen sehr guten Individualisten eben auch zu einer Mannschaft zusammenkommen und gerade in einem Turnier eigentlich besser werden. Dieses Mal ist es nicht so, aber wir haben schon oft so über die Dramaturgie und Momentum gesprochen. Wenn du natürlich mit 2 Niederlagen startest, als Gastgeber, als Olympiasieger, sprich Titelverteidiger, dann noch ein Unentschieden hast, da werden echt die Beine schwer. Und ich war eben wirklich begeistert von den knapp 6.000 Zuschauern, wie sie ihre Mannschaft nach vorne gepeitscht haben, die Nationalhymne zwischendurch angestimmt haben, immer wieder auch ohne Musikeinspieler richtig Alarm gemacht haben. Also die französischen Handballer können sich heute sicherlich auch bei ihrem Publikum bedanken.
Da haben wir schon häufiger jetzt drüber gesprochen, weil es wirklich echt spektakulär ist. Mir macht sehr viel Spaß, hier zu sein. Fast schon schade, dass wir nach Lille müssen. Können wir eigentlich schon so sagen, oder?
Ja, finde ich auch. Es ist ja nicht nur, dass die Spieler und Spielerinnen das ein bisschen schade finden, dass sie aus dem olympischen Dorf raus müssen und aus diesem Herz der Spieler aus Paris. Das geht uns Journalisten ja genauso. Wir kriegen ja auch sehr, sehr viel mit von Olympia auf den Straßen, in den U-Bahnen, S-Bahnen, auf den Plätzen, in den kleinen Bistros. Überall läuft Olympia. Ja, und Lille, das wird dann irgendwie so ein geschlossenes System, das ist eigentlich nichts anderes als eine Weltmeisterschaft oder eine Europameisterschaft. Und das kennen wir. Ich habe ein bisschen Sorge, dass da so dieses olympische Flair und die Atmosphäre verloren geht.
Ja, aber ich weiß ja, dass ein paar Kollegen, die wir auch zu schätzen wissen, jetzt anreisen. Ich nenne da keinen Namen. Ich glaube, da kommt noch ein bisschen Flair auf uns zu. Kann man schon so sagen.
Ja, wir müssen natürlich auch austauschen. Das ist wie bei den Spielern. Wir haben auch noch welche auf der Reservebank. Die kommen dann nach Lille. Da freue ich mich drauf.
Ja, und die sind immer einsatzbereit. So viel kann ich an der Stelle auf jeden Fall auch sagen. Aber Spaß beiseite. Das wird ein neues Turnier, das ist ganz klar. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das dann entwickelt, auch vor dieser großen Kulisse. Das ist nochmal was anderes. Es ist nicht eng, es ist nicht kompakt, aber es ist eine viel größere Masse an Menschen, die da auf den Tribünen sitzen wird. Mal gucken, ob das auch für die Spieler was verändert. Glaubst du, das wird so sein?
Nein, das glaube ich nicht. Also wenn ich jetzt für die deutsche Mannschaft spreche und das ist ja übertragbar auf die anderen Nationen auch, das sind alles Profis, die haben das schon erlebt. Die haben auch in Köln schon vor 20.000 Zuschauern beim Champions League Final vorgespielt. Teilweise bei der Europameisterschaft jetzt auch in Düsseldorf vor 50.000. Ich glaube, die sind im Tunnel und Alfred Gislason sagt das immer auf seiner isländischen Art so ganz trocken. Das Spielfeld ist immer 40 mal 20 Meter groß und deswegen, da wird kein großer Unterschied sein, das blenden die aus.
Er hat natürlich auch recht. Du bist definitiv im Tunnel. Du musst ja den Fokus irgendwie halten und kannst nicht immer gucken, was links und rechts von dir los ist. Deswegen kann ich mir das auch nicht vorstellen. Aber du hast ja gestern dann auch für einen möglichen Neustart für die deutschen Frauen gesprochen, im Hinblick auf das Viertelfinale dann auch gegen Frankreich. Es gibt 2-mal dieses Duell. Bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt nun mal so gekommen. Es war vor den Olympischen Spielen das Ziel der deutschen Männer, Erster oder Zweiter zu werden. Wir haben eben auch mit Andreas Wolf gesprochen. Der hat gesagt, es gibt nichts Geileres, als vor 27.000 gegen Frankreich zu spielen. Also der nimmt das Positive raus. Und er hat auch von der guten Teamchemie gesprochen, die in der Mannschaft herrscht. Und ich finde, auch das sieht man. Was sagst du eigentlich generell zum Spielniveau dieses Turniers?
Ich bin sehr positiv überrascht. Ich habe das nicht so erwartet. Das ist sehr schnell und es ist auch wirklich taktisch sehr gut geprägt. Mir gefällt es bisher und das hat zum Beispiel auch Alfred Gislason bestätigt. Der sagt, es sei ein fantastisches Turnier auf einem sehr, sehr hohen Niveau.
Wir schauen noch mal ein bisschen, was wir schon sagen können, weil gleich gibt es ja noch Spiele. Jetzt muss ich mal kurz hier in der App ein bisschen zurückblättern, weil da war ich schon ein bisschen nach vorne gesprungen. So, jetzt habe ich alles beisammen. Ägypten hat gewonnen gegen Argentinien, hatten keine Probleme. Deutschland, wie gesagt, gegen Slowenien. Schweden auch am Ende natürlich souverän gegen Japan. Die sind auch weiter. Dann gibt es nachher noch das Spiel Spanien-Kroatien. Du wirst hier in der Halle sein und wirst das verfolgen. Dänemark gegen Norwegen, auch ein absoluter Kracher. Also 2 tolle Spiele. Darüber sprechen wir demnächst dann hier bei Kreisab Allee, denn ich fahre gleich unverschämterweise noch zum Beachvolleyball. Olaf hat mir das wärmstens empfohlen, dass ich da auf jeden Fall hin muss. Noch ein kurzer Ausblick, machen wir dann auch noch mal ein bisschen genauer morgen in der Ausgabe. Ja, die deutschen Frauen gegen Frankreich sind klare Außenseiter, müssen wir nicht drüber sprechen. Es muss sich aus meiner Sicht viel ändern. Was sagst du, nachdem du eine Nacht drüber geschlafen hast?
Da hat sich meine Meinung nicht geändert. Und weil du den Neustart ja schon eben angesprochen hast, dieser Neustart gilt für beide deutschen Teams, hat aber ganz unterschiedliche Vorzeichen. Also die Frauennationalmannschaft braucht dringend den Neustart. Sie wollen Paris vergessen. Sie reisen mit 4 Niederlagen aus 5 Spielen ab und wollen jetzt einfach so eine Jetzt-erst-recht-Stimmung kreieren und wollen den Olympiasieger und Gastgeber Frankreich ärgern. Bei den Männern ist es ja ein bisschen anders. Die reisen mit 4 Siegen hier weg. Die haben eine Euphorie, die finden Paris gerade ganz toll. Ich hoffe nicht, dass es da so einen Abbruch dieser Euphoriewelle gibt. Also es sind zwei ganz unterschiedliche Ansätze, wenn wir über den Neustart reden.
Das Spiel der deutschen Frauen wird um 13.30 Uhr ausgetragen. Ich finde das übrigens sehr extrem. Es liegen immer 4 Stunden zwischen den Anwürfen. Das ist dann natürlich schon extrem. 9.30 Uhr morgens das erste Spiel, 21.30 Uhr, also 12 Stunden später das letzte. Dänemark-Niederlande. Finde ich komplett offen tatsächlich. So wie sich Dänemark bisher gezeigt hat, haben die mich nicht so überzeugt.
Ja, sehe ich auch so. Die Anwurfzeit ist natürlich wirklich, boah, das ist anspruchsvoll, morgens um 9.30 Uhr. Dann muss man dementsprechend, das wissen wir ja auch von der deutschen Mannschaft, der Männermannschaft, die gegen Japan um 9 Uhr schon spielen musste. Man zieht ja dann das Ganze vor, also die Warm-up-Phase, das Einlaufen, die taktischen Besprechungen. Da wird auch eine sehr kurze Nacht sein. Und ja, ich finde auch, Dänemark gegen Niederlande bei den Frauen ist total offen. Kann sehr spannend werden, weil beide ja auch ordentlich aufs Tempo drücken.
Das ist tatsächlich so. Dann eben die deutschen Frauen um 13.30 Uhr gegen Frankreich. Und dann gibt es aus meiner Sicht einen klaren Favoriten um 17.30 Uhr bei Ungarn gegen Schweden. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Ungarn das Spiel gewinnt.
Nee, sehe ich auch so. So wie ich die Schweden jetzt hier in den letzten 10 Tagen beobachtet habe, sind die für mich eindeutig Favorit in diesem Spiel.
Und zum Abschluss dann eben um 21:30 Uhr abends Norwegen haushoch gegen Brasilien.
Ja, Norwegen hat mich schwer beeindruckt, auch in dem Spiel beim 30:18 gegen die deutsche Mannschaft. Die hören nicht auf, die machen viel Tempo, die lassen nicht nach, haben eine super Torfrauen, beide haben sehr gut gehalten, eine gute Abwehr, tolle Rückraumspieler. Also es gibt ja eigentlich keine Schwachpunkte in dieser Mannschaft. Und da hat Brasilien, auch wenn sie mit Moreschi gerade die beste Torfrau im Turnier haben, statistisch gesehen, haben sie trotzdem keine Chance.
Die hatte übrigens vor Beginn des Turniers 34.000 Follower bei Social Media, also bei Instagram. Jetzt ist sie über 300 oder 400.000. Also das ist wirklich sensationell. Die hat natürlich auch in dem ersten Spiel, wo Brasilien dann direkt gewonnen hat, total überzeugt. Und da war ja noch nicht so viel mit Sport, weil es einen Tag vor der Eröffnungsfeier war. Also das ist echt spektakulär. Wann haben wir 300.000, 400.000 Follower bei Instagram?
Auch wenn wir bei Olympia antreten.
Ja, das könnte eng werden. Ja. Ich wollte jetzt gerade einen ganz miesen Spruch raushauen, den spare ich mir. Aber morgen gibt es übrigens so eine Art Reisetag-Ausgabe. Da müssen wir mal gucken, ob ich überhaupt die Zeit finde, mit Olaf zu sprechen. Sonst mache ich das mit einem anderen Kollegen. Aber danke mal wieder für deine Zeit. Und nochmal der Hinweis, ihr kennt das. Auf Social Media findet ihr alles rund um Kreisab bei Facebook, Twitter, YouTube und bei Instagram. Morgen hören wir uns an gewohnter Stelle dann wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.